Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 221. Heute gibt's die Review zu NXT TakeOver Phoenix. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und bei mir, da ist wie angekündigt, der Ulrich Steppberger von der M-Game. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Ja, es ist das Rumble-Wochenende und es passiert einiges, nicht nur bei WWE natürlich, da gehen ja gerade die Gerüchte total durch die Decke natürlich, was passiert und wer kommt überraschend in den Rumble und so weiter und so fort, was sind die WrestleMania-Pläne. Wir haben natürlich auch noch NXT TakeOver hier vor der Brust und ich würde auch sagen, wir steigen hier gleich mal ein. Sofort, also es gab ja dann wie immer die Pre-Show. Ne, im Vorfeld, da wurden diesmal die NXT Year-End Awards 2018 verliehen, mit jede Menge Segmente, ein paar Interviews dazwischen. Ich fand eine ganz unterhaltsame Angelegenheit, wie man diesen Event hier einleiten konnte. Und Ulrich, ich weiß, dir hat da eine Geschichte ganz besonders gut gefallen.
Das ist richtig. Also zum einen, ich habe mich am Anfang gewundert, warum dauert die Pre-Show diesmal eine ganze Stunde? Und dann war natürlich, okay, die Awards. Ich habe das gerade mitbekommen gehabt, dass sie nur gerade verliehen waren. Die machen da Sinn, dann habe ich eingeschaltet, denk mir, Charlie Caruso finde ich ja gut, aber da sitzen dann Sam Roberts und Pat McAfee und sonst niemand, das fand ich wieder weniger gut. Das ist ein bisschen frustrierend, weil ich einfach die Pausen, aber jetzt stimmt, beim Rumble haben sie ja angekündigt, wer die Pre-Show macht, da ist keiner, das sind ja nur Wrestler oder Ex-Wrestler, das finde ich auch interessant. Es war jetzt nicht so super wichtig, aber es war, die Match-Verleihungen waren auch, also Dings, ich habe auch nicht alle mitbekommen, muss ich zugeben. Ich habe ein bisschen gespult. Aber die Kairi Sane hat, glaube ich, gleich zwei gewonnen.
Genau, Kairi Sane ist einmal Overall Competitor und Overall Female Competitor geworden.
Ja, und da kann natürlich, ist natürlich immer noch ein bisschen schwierig mit jemand, wenn jemand kein Englisch spricht, einen vernünftigen Promo zu machen. Ist halt
das
so.
Stimmt.
Cool war, das Match des Jahres war Gargano versus Almas, also nicht Andrade, sondern Almas, also sein Zwilling.
Genau.
Dann hat dann Johnny Gargano hat seinen Gong bekommen, also seinen Ring, Glocke, Gong, wie auch immer. Und dann während dem Interview kommt dann vor rechts Selina Vega rein und disst ihn voll weg. Was er denn eigentlich, gut, das Match war super, aber es lag natürlich dran, weil ihr Mann das gewonnen hat. Und was hat denn Gargano seitdem geleistet? Nämlich nichts. Und sie hat dann halt immer nach jedem Diss hat sie dann immer einmal so kurz so lächeln ihm neigepresst. Und es war sehr gut. Und dann, er hat gesagt, ja, eigentlich hat sie recht. Aber dieses Jahr zeige ich es euch. Und Bobby Fish ist mal dann mit seinem Gong, weil nämlich die Undisputed Era war Tag Team des Jahres,
genau.
Ist dann Bobby Fish, der dann später ja nicht aufgetaucht ist, interessanterweise, ist dann halt mal am Kommentatorenpult vorbeigelatscht bei der Pre-Show, hat sich dann mit Pat McAfee gezofft, der wieder seine hässlichen Jeans-Shorts anhatte, Jorts, wie es so schön heißt. Weil das ja, der hat ja mit Adam Cole aus irgendeinem Grund Beef seit langem schon immer, aus seiner anderen Sendung in seinem wo auch immer der rumgammelt, glaube ich. Und das haben sie jetzt halt so da wohl aufgegriffen. Aber ja, war ganz okay. Also eine harmlose Pre-Show. Auch sehr spannend noch, dass die Diskussion, da habe ich zufällig ein bisschen länger zugehört, Sam Roberts und Pat McAfee kriegen sich fast in die Haare, weil Sam Roberts sagt, Bianca Belair gegen Shayna Baszler hat bei einem Takeover nichts zu suchen. Als Match, weil Bianca Belair noch nicht so weit ist. Und das war sehr erstaunlich ernsthaft und fast schon wütend argumentiert. Das fand ich sehr, wie soll ich befremdlich, ist der falsche Ausdruck, interessant und hat auch gut gepasst aus meiner Sicht. Also es war ein interessantes Element.
Ich finde das auch mal ganz gut, wenn man da quasi so ein bisschen ausbricht und nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen hat, sondern dass man da auch so ein bisschen, wie soll man sagen, dass das Echte und die Meinungen so ein bisschen versucht zu schüren. Warum denn auch nicht? Das kann man ja machen. Und klar ist das dann für die Leute, die dann aktiv im Ring stehen, natürlich ein bisschen merkwürdig. Aber warum denn nicht? Ich meine, dafür ist auch ein Expertenpanel da in einer gewissen Art und Weise. Und dann sollen sie auch machen. Wir müssen hier vielleicht auch Tommaso Ciampa erwähnen, der ja Sarah Schreiber mehr oder weniger hat stehen lassen mit dem goldenen Gong für seinen Male Competitor des Jahres quasi. Ich fand auch, das war insgesamt eine ganz gute Sache und wenn wir jetzt hier, damit wir alle durch haben, Breakout Star 2018 ist natürlich Ricochet geworden und mal sehen, wie das da weitergeht. Aber ich fand auch, das war so als Aufgalopp, als Einstimmung für den Event, fand ich das recht gut und dann lass es doch gleich auch hier zum Event selber kommen.
Das stimmt. Um auch das hier noch kurz einzustreuen, weil nächste Woche, jetzt an diesem Rumble Weekend, findet ja dieses Worlds Collide Turnier statt. Mit je 5 Wrestlern von NXT UK, 205 Live und eben NXT. mit einer relativ interessanten Struktur, wo auch ein Battle Royale dazugehört. Also finde ich eigentlich ganz interessant gelöst. Das kommt nächste Woche in der Nacht auf Sonntag auf dem Network, aber genau, erst ab der zweiten Runde. Die erste Runde wird 6 Stunden lang scheinbar, von Mittag bis 8 Stunden sogar. Ab noon haben sie gesagt und um 8 Uhr kommt dann, also jedenfalls ab mittags Ostküste, also bei uns ab 18 Uhr, wird das gestreamt, die Matches der ersten Runde und der Battle Royale wahrscheinlich. Und zwar überall außer Network. So, zumindest hat sich die Ankündigung gelesen, was irgendwie sehr seltsam, komische Logik ist, weil, dass man es dann gleichzeitig auf YouTube und Co. streamt, so als Promo-mäßig, so wie es die Pre-Show ja auch passiert, das sehe ich ein. Aber warum bitteschön muss ich jetzt dann irgendwas auf YouTube schauen und dann muss ich aufs Network wechseln als Network-Kunde? Da erschließt sich mir die Logik halt nicht, aber mein Gott.
Ja, verstehe ich auch nicht so ganz. Wer weiß, Rechte, Verträge, all sowas, man weiß es nicht genau. Ich vermute, das ist einfach eine Art und Weise, wie man für YouTube und für Facebook diese ganze Geschichte nochmal ein bisschen attraktiv macht und wo man wahrscheinlich dann auch nochmal einen Groschen nebenbei verdient. Wahrscheinlich mehr, als wenn man das dann nochmal über das Network einfach verhökern würde. Weil man hat ja denen auch irgendwie exklusiven Content versprochen. Insofern denke ich, dass das deswegen gemacht wird. Lass uns aber ruhig mal zur Maincard kommen. Ja. Die Meinungen gehen wirklich extrem auseinander. Das habe ich auch jetzt gemerkt, bei den Umfragen. Ich habe ja mal bei Facebook und auch bei Instagram habe ich ja mal die üblichen Bildchen geteilt, so von wegen, wie fandet ihr denn den Event selber? Und die Meinungen gehen stark auseinander. Also von, ja, NXT hat wie immer abgeliefert, bis hin zu, das war einer der schwächsten NXT-Events ever. Also da ist schon, ja, wie soll man sagen, Diskussionsbedarf, sage ich es einfach mal so. Und dann lass uns da gleich mal in die Maincard einsteigen hier. Wir hatten als Opener natürlich das Match um die NXT Tag Team Championships zwischen den War Raiders und den Champions der Undisputed Era, Kyle O'Reilly und Roderick Strong. Da kam auch Bobby Fish einmal ganz kurz raus und hat den beiden Jungs hier wahrscheinlich viel Glück gewünscht und hat einmal seine Cutthroat-Geste gemacht. Ich fand den Entrance, genau, da war er auch noch dabei, und ich fand den Entrance von den War Raiders hier richtig cool. Ich fand ein bisschen zu lang, aber ja, die Sache mit den Schildträgern und so hat mir gut gefallen. Wie war hier für dich die Atmosphäre?
Ja, ich habe auch nachdem sich die Musik das dritte Mal wiederholt hat, gefühlt, habe ich gedacht, haben sie jetzt irgendeine technische Panne. Das hat ein bisschen nach dem Rauskommen der Krieger, also der Geleitschutz quasi, der Garde, das war interessant. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich drauf gekommen bin, was das soll. Ach so, ja, War Raiders, logisch. Aber dann hat es ein bisschen zu lange gedauert, bis die dann tatsächlich rausgekommen sind. Aber insgesamt war es nicht so spektakulär, wie man schon andere Entrances hatten bei NXT, aber war gut. Hat gepasst, auf jeden Fall.
Ja. Bin ich ja auch bei dir. Und der Kampf, finde ich, hat auch alles gehalten, was es wirklich auch im Vorfeld versprochen hat. NXT hat ja ohnehin so eine lange Historie von diesen tollen, unterhaltsamen, wir hauen munter drauf Tag-Team-Matches. Und ich glaube, das reiht sich hier einfach da mit ein, oder? Also ich habe mich hier die 17 Minuten, die das Ding gedauert hat, einfach prächtig unterhalten gefühlt. Also das hat mir riesig Spaß gemacht. Und du hast es auch schon im Vorgespräch gesagt, also die War Raiders haben hier auch wirklich mal klare Kante gezeigt und haben wirklich auch mal gezeigt, warum sie jetzt auch wirklich bei NXT dabei sind.
Ja, das war ein super Match. Es hat keine Länge gehabt, es war dynamisch, es war schnell, so immer was los, High Impact nenne ich es jetzt mal.
Ja.
Also keine Durchhänger, das war einfach von A bis Z wirklich richtig, richtig gut. Und halt auch coole Aktionen, auch mal, ich meine, nicht so Highflyer-mäßig, aber halt eben Power und auch Agilität. Also wer ist der Dickere? Der Hansen.
Hansen, ja.
Der ist eigentlich auch für so jemand von so einer Statur unfassbar beweglich, wie man ja auch gesehen hat. Und mit seinem Rad und dem Reihhüpfen in den Seil, was normalerweise immer bloß die Cruiserweights machen. Also das war toll. Also es war ein richtig gutes Match. Ich habe mich ein bisschen über das gewundert, dass sie gewinnen, wenn ich mal ehrlich bin. Mhm. Ich glaube, man hätte das hätte ihnen nicht geschadet, wenn sie verlieren. Ich glaube eher, dass es der Undisputed Era ein bisschen komisch ist, wenn sie vorher immer erzählen, wir werden alle Titel halten, jetzt sind sie erstmal wieder alle los.
Ja.
Und deswegen, außer man holt, naja, bitte nicht. Ich glaube, Call-Ups wünscht mir niemandem heutzutage.
ich glaube, die werden es auch schwer haben, ne?
Also zumindest die Leute, die bei NXT wirklich was zu tun haben. Ich meine, ein EC3 oder eine Lacey Evans, wenn man die, oder auch die Heavy Machinery, die haben ja nichts zu tun, quasi. Die sind, die haben ja kein Top-Level-Programm gefahren, jemals auf NXT, deswegen kann man die auch hoch befördern, ohne dass man wie soll man sagen, dass man NXT jetzt zu viel klaut. Aber die Leute hier, Undisputed Era und lass mal auch ein Ricochet und eben Gargano, Ciampa, alle die, da wäre es ein bisschen schade drum. Na, jedenfalls, also das Match war einfach richtig toller Opener, war einfach wieder ein starkes Tag-Match, wo einfach toll gearbeitet wurde, coole Aktionen waren. Ja, ich fand's toll, war super.
Ja, also bei mir war es genauso. Also man hat natürlich so die klassischen Elemente wieder gehabt, ne, weil es ist gerade in einem Row ist halt eben da oft quasi bearbeitet worden, aber ich finde, man hat es auch hier geschafft, dass Undisputed Era jetzt auch nicht schwach dargestellt worden sind. Also ich bin mittlerweile auch sehr, sehr begeistert von dem Teamwork, was Roderick Strong und Kyle O'Reilly hier an den Tag legen, weil das darf man auch nicht vergessen, das ist hier nicht das etatmäßige Tag-Team eigentlich, ne? Eigentlich sind es ja Red Dragon mit Bobby Fish und Kyle O'Reilly. Und ich finde, die beiden sind einfach ein tolles Tandem inzwischen hier geworden. Das funktioniert super zwischen den beiden. Kyle O'Reilly, habe ich schon gesagt, hat über die letzten Monate und Jahre bei NXT wirklich hier eine tolle Entwicklung durchgemacht. Ich finde, man hat hier auch nochmal gesehen, dass er ja noch stärker in die Richtung MMA geht eigentlich in seinem Moveset. Also man hat ganz oft gesehen, wie er wirklich dann klassische Wrestling-Aktionen dann auch mit einer Guillotine gekontert hat und gar nicht mehr so auf diese traditionellen Wrestling-Aktionen zurückgegriffen hat, sondern wirklich da den Fokus anders gesetzt hat. Und dann Roderick Strong natürlich dann immer mit den Kraftelementen auch teilweise und auch mit den schnellen Aktionen dabei. Das hat mir Spaß gemacht und du hast schon gesagt, ein Hansen wirkt hier natürlich wirklich wie eine absolute War Machine, um hier den schlechten Witz einfach mal reinzuwerfen. Was er da gebracht hat, auch dieser eine Suicide-Dive, der dann daneben gegangen ist, wo er sich auch am Anfang des Matches, wo er sich da hat raus-Bodyslammen lassen auf seine Gegner, das war schon richtig gut. Wenn man dem Match natürlich ein bisschen was vorhalten könnte, ist dann, na gut, also das Regelwerk war hier schon ziemlich früh aus dem Fenster, um es einfach mal so zu sagen. Das hätte man auch als Tornado-Tag veranstalten können, aber ansonsten habe ich da überhaupt nichts dran auszusetzen. Das war ein absolut unterhaltsames Tag-Match mit richtig viel toller Action und das war ein gelungener Opener. So muss ein Tag-Team-Opener sein und das Publikum war dabei und haben sich dann auch entsprechend über die War Raiders gefreut und wie du hast gerade eben schon richtig gesagt, ne, jetzt müssen wir erstmal gucken, wohin das mit der Undisputed Era geht. Die sind jetzt erstmal alle Titel los, ne, und ja, dann Adam Cole haben wir später zwar noch gesehen, ne, WWE.com exklusiv dann im Brawl nach der eigentlichen Veranstaltung, aber die müssen sich erstmal wieder sortieren, habe ich so ein bisschen das Gefühl, und dann mal schauen, wie es da weitergeht.
Ich frag mich auch ein bisschen bei, was sie mit Bobby Fish mal machen, wenn der, also ja. Ist der immer noch, da ist er jetzt doch ein bisschen verletzt gewesen nach, das war doch, glaube ich, er, oder?
Ja, ja, ja.
Bei Wargames Ruiz, der hat sich mit dem Knie, aber eigentlich war dann doch nichts, aber scheinbar ja doch. Ob sie dann irgendwie die Freebird-Rule bei denen auch draufsetzen? Ja. Langsam könnten sie ja dann einen Dreier-Tag-Titel einführen, wenn sie es hochbefördern. Ich meine, du hast Sanity, du hast New Day, du hast ja. Du hast die Lucha House Party, traurigerweise, aber die gibt's ja auch noch. Also gehen tät's, aber nicht, dass ich es mir jetzt wünsche. Nur so als Gedanke, weil eigentlich die Freebird-Rule gar nicht so schlecht ist, wenn man schon lauter Dreiergruppen hat. Aber naja, mal gucken, was wir machen. Also jedenfalls war toll. War wirklich ja. Toll und das hat einen hohen Maßstab gelegt, der dann ja leider doch nicht immer gehalten wurde, sagen wir es mal so.
Ja, der ist ja danach sogar ziemlich schnell eingebrochen, muss man so ja. Sagen. Es gab noch einen kurzen Schwenk ins Publikum, da hat man dann Pete Dunne und Tony Storm gesehen, ne? Was auch immer das jetzt bedeuten mag. Also Pete Dunne, weil es war ja schon offiziell, dass er quasi seine Indie-Bookings ja abgeschlossen hat. Der hat ja auch gesagt hier, das ist das letzte Mal auch in diversen Promotions gewesen und deswegen gehe ich davon aus, dass wir den demnächst fest bei NXT sehen in den USA. Bei Tony Storm bin ich echt mal gespannt, wie sich das entwickelt. Die ist zum Beispiel immer noch ja WXW Women's Champion und sie jetzt da zu sehen. Mal gucken, ob wir die dann hier in Deutschland auch so oft in den Arenen zu Gesicht bekommen werden. Lustige Geschichte übrigens, kleine Toni Storm-Anekdote. Die war ja bei WXW Back to the Roots letzte Woche, war die ja auch und hat ihren Titel verteidigt gegen Melanie Gray. Und ich stand dann wie immer mit den anderen, also mit Kai und auch mit dem David, stand ich da letzte Reihe und hab eben so mir den Event angeschaut. Auf einmal knufft mich so jemand von hinten an. Ich drehe mich um, sehe dann eine kleine blonde Frau, die zu mir in gebrochenem Englisch sagt, Dankeschön, und mir ein Getränkebon in die Hand drückt und geht. Und das war in dem Moment, war das Toni Storm, die offensichtlich eine Getränkebon zu viel hatte und jemandem etwas zurückgeben wollte. Ich weiß es nicht. Ich fand das ganz merkwürdig.
Hat auch was, ja.
Ja, das fand ich sehr lustig.
Ich habe übrigens, weil wir auch noch mit NXT UK-Frauen, zum einen ganz kurz, das hier, ich lese hier gerade, Velvet Dream kommt an, das war während der Hauptshow, nicht während der Pre-Show, habe ich also jetzt falsch verortet vorhin. Ich habe gestern mal geguckt, ob jetzt mal irgendwas schon steht mit Jessie Gabbard, ob da irgendwas offiziell ist, nachdem es ja, ich meine, die wird nicht on camera gezeigt bei einem Takeover, wenn sie nicht Pläne mit ihr haben, das glaube ich nicht. Also das ist so, offensichtlich wird sie über kurz oder lang dann doch da auftauchen, was uns doch wohl alle freut, hoffe ich.
Das stimmt.
Und die hat getweetet, dass am 1. Februar auf RTL in der Mittagssendung kommt irgendwie ein Beitrag mit ihr. Aber nicht zu ihrem Auftritt in der Dating-Show mit dir, wo sie auch dabei ist irgendwie, das wusste ich auch gar nicht, bis ich es gelesen habe. Dass die auf RTL in diesen Samstagabend mit Ralf Schmitz? Nee.
Genau, doch mit Ralf Schmitz. Ja. Ich habe auch gerade vergessen, wie die Show heißt. Aber
also da ist er, aber das auf RTL am 1. Februar mittags, das ist wohl ein Bericht mehr über ihre Wrestling-Seite. Also sie sagt, der Bericht wird hoffentlich gut. Das hoffen wir doch, glaube ich, auch. Mal, wenn man es nicht vergisst, ich habe euch jetzt dran erinnert, hoffe ich dann selber dran. Ist auf jeden Fall interessant. Das wäre sehr reizvoll, wenn das dann mal vor. Aber es klang irgendwie so, als ob es noch eine Weile dauern wird, dass er noch in der Aufbauarbeit. Nee, wohl, die wrestelt doch schon wieder, oder?
Die wrestelt schon wieder, ja. Muss man mal abwarten. Also das dauert ja auch dann einfach immer, bis sie da. Die haben ja auch vieles schon ein bisschen vorgetaped und sowas. Ich denke mal, es wird noch ein bisschen dauern, bis man sie da einbauen wird. Aber dass sie bei NXT UK dann aufschlagen wird, das ist, glaube ich, so sicher wie das Abend in der Kirche. Lass uns mal weitermachen, ne? Wir haben dann ja noch, wir haben es gerade gesagt, so den Qualitätsabfall dann auch gesehen. Dann gab es als nächstes das Match zwischen Matt Riddle und Cassius Ohno. Das war ja eigentlich ein Kampf, den hat man ja über die letzten Wochen bei NXT, wie ich finde, eigentlich gut aufgebaut. Also mit den hinterlistigen Attacken von Cassius Ohno, womit man ihn dann endgültig zum Heel geturnt hat. Einem verletzten Matt Riddle, der dann immer wieder trotzdem dagegen gehalten hat. Und ich glaube, hier haben sich viele Leute eine wirkliche Schlacht erwartet. Die ist aber so ein bisschen ausgeblieben im Kampfverlauf. Also mich hat dieser Kampf nicht so 100% überzeugt. Ich fand ihn nicht katastrophal, aber ich finde, das war auch ein Match, das muss ich nicht unbedingt bei einem Takeover-Event sehen. Ich fand das Ende gut, aber das war's dann auch. Also ich weiß gar nicht, wie war es bei dir, kurz und knapp?
Ich fand's einfach schlecht. Also es ist, ich glaube, seit ich jetzt hier bewusst die Takeovers anschaue, was jetzt 2 Jahre oder so sind, ein bisschen mehr, ich glaube, das war das schlechteste Match, das ich in einem Takeover bisher gesehen habe. Und da war das Match im letzten Takeover zwischen den beiden war so viel besser. Es war nämlich fast 6 Sekunden lang, dann war es rum. Also ich fand das einfach schlimm. Es hat mir überhaupt nichts gegeben. Ich sehe nicht, was ich an Matt Riddle toll finden soll. Das haben sie mir nicht, können sie mir nicht verkaufen. Und Cassius Ohno, ich weiß, dass das jemand ist, der einen guten Ruf hat, aber in dem Match habe ich es auch wieder nicht, kommt nicht rüber. Jetzt ist er halt der grummelige Veteran, dass er ja übersehen wird, aber er gibt mir gar nichts und die zwei zusammen im Ring, da war nichts für mich. Das war einfach ein Match, das da war und wie es rum war, habe ich gesagt, oh, na Gott sei Dank, kann ja bloß besser werden. Also ich weiß nicht, es war jetzt nicht aggressiv, furchtbar schlecht mit, aber es hat mir einfach überhaupt gar nichts gegeben.
Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich fand, da waren hier und da, es war eine gewisse Härte zu spüren. Was ich zum Beispiel sehr mochte, war diese Aktion, wo Ohno Riddle da in die Ringschürze quasi eingewickelt hat und auch ein paar Kicks waren natürlich ordentlich Härte dabei. Und man hat auch gesehen, dass die beiden sich da wirklich bemüht haben und so, aber es hat irgendwie nicht richtig gezündet. Also ich würde halt sagen, das wäre für eine normale NXT-Sendung wäre das ein guter Main-Event gewesen. Da wäre ich dann zufrieden mit gewesen. Aber das Niveau bei NXT TakeOver ist eben extrem, extrem hoch. Und da sticht das hier tatsächlich so ein bisschen raus. Das war ein solides Match, was aber dann eben so ein bisschen untergeht. Und ich kann auch verstehen, dass du sagst, dass du es schlecht fandest. Also ich fand das Ende ganz originell. Ich fand es auch okay, dass man das quasi in Ohno davon profitiert hat, dass er dann auch auf Riddles Fuß getreten ist und dass er ihm sogar hinter in den Zeh gebissen hat. Naja, und dass dann am Ende dann ein Riddle die Elbows benutzt, um dann Ohno zum Tappen zu bringen, fand ich auch innerhalb der Geschichte und auch innerhalb dieses Charakters Matt Riddle gut. Aber ich kann auch verstehen, dass so jemand wie du, der ja auch einen Matt Riddle jetzt nicht von vorher kannte, dass der nichts mit ihm anfangen kann. Also erklär das mal, woran liegt das bei dir? Also,
ich weiß nicht,
dass du mit Matt Riddle nicht klarkommst.
Also ich meine, diese ganze Bro-Geschichte, die geht mir schon auf den Sack. Aber das ist natürlich
die mag ich übrigens auch nicht, muss ich dazu sagen.
Geschmacksgeschichte. Dann dieses irgendwie fühlt sich an, wie auch dieses ganze, er kämpft barfuß, als ob irgendjemand vergessen hat, dass er jetzt übersehen hat, dass der Ding bloß vier Ecken hat und nicht acht, so ungefähr. So, es fühlt sich ein bisschen fremdkörpermäßiger an. Der zeigt, ich habe keine Moves gesehen, die mich irgendwie flashen. Dann, und im Match dieses dumme, und der Ono, jetzt wird er einen Fist, einen Bro-Fist ihm geben. Das war auch so doof.
Das stimmt.
Das fand ich saublöd. Dass er das nicht annimmt, ist doch klar. Aber wieso sollte denn? Also, das war, ach, na, ich weiß nicht. Ich habe noch nichts gesehen von ihm, das mir sagt, er muss mich interessieren.
Ja.
Ob vielleicht kommt noch mal irgendwann was, aber Stand jetzt tue ich mir sehr schwer damit, weil da ist nichts. Vielleicht ist ja auch die Fehde ausgerechnet mit Ono. Vielleicht passen die halt einfach nicht zusammen. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Also, er lässt mich einfach kalt. Der ist mir verkauft worden als das große Ding, aber mehr so aus einer anderen Welt.
Ja, schauen wir mal, ne? Also ich kann das verstehen, dass du das so sagst, weil ich finde auch, dass man hier noch nicht alles über ihn erzählt hat, sagen wir es einfach mal so. Und man hat noch nicht genug dafür getan, dass man wirklich da mit ihm mitfiebert. Ich mag ihn als Wrestler sehr. Ich weiß aber auch, dass ich in den vielen Matches, die ich gesehen habe, gab es auch mal so Ausschläge nach oben und nach unten bei ihm. Gerade auch, was ja manche Geschichten angeht, die er im Ring erzählt und so. Da gab es gerade zu Indie-Zeiten gab es da noch mal so einige Probleme mit. Aber der ist trotzdem ein cooler Typ und ein toller Wrestler. Ich hoffe einfach, dass man jetzt bei NXT dann mit ihm da einfach den nächsten Schritt geht und dann auch vielleicht mit einem anderen Gegner. Ich glaube, das hat dann hier dann doch, es hat einfach nicht zwischen den Beinen gezündet. Das ist eigentlich schade, weil das zwei tolle Leute sind, aber das hier hat nicht geklappt. Muss man einfach so ganz klar sagen. Und dann können wir eigentlich auch schon zum nächsten Match springen, ne? Da gab es dann erstmal, es gab dazwischen, gab es jetzt noch diesen Velveteen Dream Einspieler, den du schon erwähnt hattest. Es gab dann noch den Worlds Collide Trailer, der für nächste Woche. Und dann ging es natürlich weiter mit meinem persönlichen Match des Abends. Und das war nämlich der Kampf um die NXT North American Championship zwischen Champion Ricochet und Johnny Gargano. Und ich muss sagen, da war ich wirklich auch mal komplett im Match drin. Und das ist tatsächlich auch so ähnlich abgelaufen, wie wir es ja im Vorfeld gesagt haben. Also Ricochet, der am Anfang alles auskontert mit seiner Athletik. Und dann Johnny Gargano, der dann irgendwann zur dunklen Seite quasi gehen musste, erstmal Ricochet so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen mit Submission Moves geholt hat und dann wirklich dann zur dunklen Seite gegangen ist, bevor er ihn dann wirklich am Ende ja hart bearbeitet hat und am Ende auch gewinnen konnte und sogar die Meriten von einem Tommaso Ciampa hier ausgepackt hat. Und das ist was, werde ich hinterher nochmal sagen, das ist was mir sehr gut gefallen hat, dass man quasi diese beiden Matches, also diesen Kampf und den Main Event, mit dieser Geschichte miteinander verbunden hat. Und das hat mir richtig gut gefallen. Und auch die Matchgeschichte und die Dynamik, die hier dabei gewesen ist, die fand ich geil. Also das war für mich mit Abstand das beste Match dieses Abends. Und war das bei dir genauso, Ulrich?
Ja, das war super. Es war einfach toll. Auch da gab keine Durchhänger. Es ging hin und her. Ich könnte mir vorstellen, dass es Leute gibt, denen es ein bisschen zu viel Akrobatik war. Das mag sein. Mhm. Mir nicht. Ich fand es super. War nicht Ricochet? War doch Ricochet und Will Ospreay war doch das, wo Vader so drauf geschimpft
hat. Ja,
so.
Genau. Ja.
Dieses Musterbeispiel für Flipmonkeys so ungefähr. Aber hier hat es halt einfach super gepasst. Und es war auch, ich finde, besonders toll finde ich immer, wenn die Leute sich akrobatisch aus irgendwelchen Aktionen retten. Das war kurz vor Schluss die Powerbomb vom Ringseil oder was das war?
Ja, ja.
Wo er dann mit dem Rückwärtssalto auf die Beine rauskommen ist. Solche Geschichten, dass man halt die Ausweichmoves mit noch Akrobatik, das fühlt sich halt an wie Leute, die ihren Körper voll unter Kontrolle haben und das sah auch nicht zugekünstelt aus, sondern alles aus dem Flow raus, kann ich der Attacke jetzt doch ausweichen. Oder ich springe jetzt, ich sehe, der weicht mir aus, dann kann ich mich noch fangen und abbremsen im Seil, statt dass ich hinaushüpfe und dann vorbeifliege quasi. Es war toll, es war super. Es war, ich finde es großartig. Ich habe ein bisschen überrascht, hat mich ja auch wieder der Titelwechsel. Ich habe nichts dagegen. Es ist storymäßig sicher interessant, weil ja jetzt letzten Endes offensichtlich Johnny Gargano auf die dunkle Seite wechselt. Und jetzt so. Aber, und Ricochet schadet das wahrscheinlich jetzt auch nicht wirklich. Es war einfach ein tolles Match, war super gemacht. Und auch, dass er ja doch irgendwo, ich weiß, der echte Johnny Gargano ist da noch irgendwo. Johnny Takeover ja jetzt.
Ja.
Die Johnny Takeover, wie es auf der Hose stand. Ich werde ihn da wieder rausholen, so nach dem Motto. Und wo er dann noch am Anfang noch die Zweifel hat, soll ich ihn jetzt auf den Asphalt draufschmettern oder nicht? Und dann beim zweiten Mal, jetzt mache ich es doch und dann gewinne ich auch. Es war super erzählt. Ich finde es war ein tolles Match. Das war, ja, das war großartig. Da gibt's eigentlich nichts, also ich, für mich gab's da eigentlich nichts zu bekritteln. Ich fand nur, was ich interessant war, war am Schluss das Publikum. Jetzt ist also Johnny Gargano ist jetzt also ein Böser. Und die Leute haben ihn abgefeiert, dass es kracht, dass er jetzt einen Titel gewonnen hat. Also das, ich bin nicht ganz sicher, ob das so ganz so funktioniert, wie sie es gerne hätten, weil in seinem Fahrwasser wird dann ja quasi Tommaso Ciampa auch wieder sympathischer. Irgendwie.
Aber die Leute applaudieren doch auch einem Tommaso Ciampa eigentlich.
Ja, aber
schon,
den haben sie am Anfang haben sie zumindest massiv ausgeführt. So eine ganze Weile war er wirklich so richtig böse, verhasst. Aber inzwischen, dadurch, dass er sich jetzt wieder. Also der, ich sag mal, der Anreiz, dass wir ein böses DIY kriegen, das macht die Leute so scharf, dass sie es wieder toll finden.
Ja, das stimmt natürlich. Ne? Am Anfang hat man natürlich auch einen Ciampa deswegen ausgebuht, weil es gegen Johnny Gargano ging. Der ist einfach nun mal das absolute Super-Babyface. Und ich glaube auch, dass der nicht der komplette, also der wird zwar als Heel agieren, aber ich glaube, der wird trotzdem Reaktionen vom Publikum bekommen, positive. Also da mache ich mir gar keine Sorgen drum.
Ja, und ich glaube auch, eben auch, dass Ciampa auch dadurch wieder ein bisschen eben besser, positiver rutscht. Das ist einfach schon fast, ich meine, das ist ja das Gleiche mit Undisputed Era, die werden ja auch bejubelt, obwohl sie die Bösen sind. Also die so einen richtig verhassten Heel fällt mir jetzt gerade gar niemand so recht ein auf die Schnelle.
Ja, aber das merkst du auch, das ist eben auch das NXT-Publikum. Ne? Das ist dann auch eher die smarte Geschichte, wo man dann die Leute anfeuert, die man auch wirklich einfach mag und die ihren Job quasi richtig gut machen und dann auch in den seltensten Fällen wirklich mal sich da, wie soll man sagen, auf diese Charaktergestaltung so 100% einlassen. Einfach mal sagt, so, ich buh den jetzt aus, weil, ne, der ist böse. Und ich widerstrebe da meinem inneren Kopf, der sagt, ja, eigentlich magst du den ja und ich buh den jetzt trotzdem deswegen aus. Also, ich weiß, was du meinst da natürlich. Und auch nochmal, um aufs Match zurückzukommen, ne, ich fand auch gerade diese Anfangsphase, ich weiß, das bin mir auch sehr sicher, dass viele das nicht mögen, diese ganze Geschichte, wo dann ein Ricochet aus den Hurricanranas ausgeflippt ist und aus allen möglichen anderen Geschichten. Aber das war doch wirklich Teil der Storyline hier innerhalb des Matches, dass Ricochet einfach so überlegen ist, was die Athletik angeht und Johnny Gargano dann eben auf andere Hilfsmittel zurückgreifen muss. Und Johnny Gargano, da gab es dann auch diese Sequenz, wo dann ein Ricochet den quasi so weit gehabt hat, dass er eigentlich seinen, weiß nicht, was es dann werden sollte, Shooting Star Press oder seinen 630, was auch immer, und wo dann auch einen Johnny Gargano sich aus dem Ring gerollt hat quasi und dann erstmal draußen auf dem Apron stand und Ricochet will schon eine andere spektakuläre Aktion ansetzen und dann Johnny Gargano vom Apron runter und anschließend bleibt dann Ricochet nichts weiter übrig, außer wirklich die riskanteste Geschichte zu nehmen und das ist dann in dem Moment der Topi über das Top Rope. Also das war dann auch wirklich was für mich innerhalb der Geschichte gepasst hat, am Ende auch, dass dann dieser Suplex, du hast es gerade schon angesprochen, auf den Betonboden kam. Das hat für mich funktioniert, ne? Und auch dann, als er dann, bevor er diesen Springboard DDT gezeigt hat, dass er dann gesagt hat, I win. Das hat ja dann später auch Tommaso Ciampa gesagt, ne? Also viele Verstrickungen hier und das war geil. Kann ich nicht anders sagen und das hat enorm viel Spaß gemacht. Ja, Ulrich, mit welchem Gefühl gehst du denn aus diesem Match raus und wie geht die ganze Geschichte jetzt hier weiter?
Also ich gehe mit einem super guten Gefühl, weil es einfach ein tolles Match war. Ich glaube, wie vorhin mal gesagt, ich glaube, Ricochet schadet es jetzt prinzipiell nicht so, weil der einfach super Leistung ist. Er hat halt jetzt nur hinnehmen müssen, dass ein Mensch quasi seine Seele verkauft, um ihn zu besiegen, könnte man ja so sagen. Ich weiß nicht, was man mit Ricochet jetzt momentan anstellen soll. Also ich glaube, den könnte man jetzt ja auch auf den Haupttitel loslassen. Das ist ja schön, das ist ja alles so schön quer verknüpft. Oder ja, und bei Johnny Gargano jetzt seine dunkle Seite eben, die das Publikum aber ja trotzdem gut findet, da sehe ich jetzt irgendwie, bin mal gespannt, wie sie jetzt die unheilige Koalition von Ciampa und Gargano weiterführen. Und ob sie dann vielleicht, denkbar wäre ja auch noch, dass eben Candice LeRae müsste eigentlich mal irgendwo eingebunden werden, weil sonst das Ganze, die spielt ja kaum eine Rolle. Aber es wäre einfach so naheliegend, dass die dann auch irgendwie, dass sie dann noch quasi ein Mini-Stable aufbauen und die dann bei den Frauen auch nur irgendwie für Unheil sorgt. Warum nicht? Also würde ich mich auch freuen. Da geht so viel. Da bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, die bleiben uns noch lange bei NXT erhalten.
Ja, ich bin gespannt, wirklich, wie sich das hier entwickelt. Also irgendwann müssen die dann eben auch weiter. Aber die Geschichte von DIY ist ja offensichtlich noch nicht zu Ende erzählt. Und wir werden auch gleich natürlich noch nach dem Main Event noch ein bisschen über das Geschehen eingehen, was ja dann auch quasi off-camera passiert ist. Da gab es ja dann auch noch ein bisschen Tumult. Ja, aber auch das, ne, ist natürlich so eine Frage. müssen die nicht irgendwann auch mal hochgehen, damit da auch mal ein bisschen Platz für neue Leute geschaffen wird, weil wenn wir uns dieses Worlds Collide Turnier anschauen, da sind ja auch noch Leute wie eine Keith Lee dabei, die irgendwie jetzt momentan noch keinen so rechtes Fuß in die Tür oder keinen so rechten Fuß in die Tür bekommen haben. Mal schauen. Auf jeden Fall jetzt hier in der Veranstaltung ging es dann natürlich weiter mit dem Women's Title Match und da hatten wir das ja das Match zwischen Shayna Baszler, der Championess, und Bianca Belair. Du hast schon gesagt, Bianca Belair eher so relativ schnell natürlich in diese Position gepusht worden. Und ich muss sagen, ich bin nicht 100% mit diesem Kampf zufrieden, ehrlich gesagt. Ich finde, der war ein bisschen. Am Anfang hab ich das Gefühl gehabt, dass gerade Bianca extrem nervös gewesen ist. Und irgendwie gab es keinen guten Fluss zwischen den beiden. Und insgesamt, was mich hier massiv gestört hat, und das war was, wovon gerade auch eine Shayna Baszler immer klar profitiert hat, war, dass es keine 100% klare Rollenverteilung gegeben hat. Also Bianca war jetzt nicht das absolute Babyface, weil die war ja dann doch eher so ein bisschen der, ja, wie soll man sagen, das Loudmouth so ein bisschen gewesen, also so sehr, ich bin unbesiegt und so weiter und so fort. Und Shayna, natürlich, klar, ist die Championess und die Beste derzeit bei NXT, wenn man es so sieht. Aber das hat dem Match so ein bisschen geschadet. Und generell irgendwie diese Zopfgeschichte bei Bianca sehe ich auch etwas problematisch, weil ich vor allem das Gefühl gehabt habe, dass sie das auch behindert. Also man hat ja auch gerade bei den High-Flying-Aktionen gesehen, dass sie da immer wieder den Zopf in die Hand nehmen musste. Mich hat der Kampf ziemlich kalt gelassen, was vielleicht auch daran lag, dass ich von dem Vormatch so ein bisschen ausgelaugt gewesen bin. Hat mich aber auch jetzt nicht wirklich emotional abgeholt und am Ende war es für mich ein bisschen overbooked. Also, wie hast du das gesehen?
Ja, das kann man im Großen und Ganzen trifft's das ganz gut. Ich finde, eine Bianca Belair hat keine Statur, also physisch auch nicht, wenn ich mal ehrlich bin. Die mag zwar, wie war das, was ist sie, Leichtathletin war sie früher und irgendwie Kraft.
Powerlifterin.
Aber Leichtathletik scheinbar auch, oder?
Das kann sein,
Trackstar, ja. Haben sie, glaube ich, gesagt, das ist ja Leichtathletik, ja. Und dann Powerlifter. Und ich meine auch, die Körperform liegt nahe, dass sie irgendwas mit Power macht, weil,
ja.
Also, ich, ja, nicht schimpfen, aber ich glaube, viel flacher war ein Frauenmatch in bestimmten Aspekt schon seit ewig nicht mehr in der WWE. Hust, ja. Hust. Ja, ich weiß, war sehr ein Flachwitz. Oh Gott, es wird nicht besser. Ich gebe es zu. Aber die hat halt auch, ja, im Voll, sie ist undefeated. Ja, aber es hat doch keinen interessiert. Es interessiert mich doch überhaupt nicht. Die hat, gegen wen hat sie denn überhaupt gekämpft? Ja, gut, sie hat die, Lacey Evans hat sie mal besiegt. Ja, sie hat diesen Four-Way gewonnen, das ist richtig. Aber, und sie kommt total, ich fand, sie kommt super unsympathisch, so bitchmäßig rüber, so arrogante Bitch und ein bisschen Alicia Fox mit neigemischt auch noch, auch in den Manierismen, wo sie dann so frustriert im Ring mal so rumgekreischt hat, das war so ach, also die gibt mir nichts und eben ja die Haare auch, das ist, ihr Gimmick ist, sie hat einen langen Zopf, mit dem sie andere haut, das fängt schon alleine damit an, warum darf die so einen Zopf haben? Das ist eine Waffe. Quasi, offensichtlich. Ja, ich habe lange Haare, mit denen ich andere Leute verprügeln kann. Ja, und dann der andere sagt nichts, ja, ich habe Stahlhandschuhe an, weil mir die Fäuste sonst wehtun. Also, ja, okay, ist ein bisschen übertrieben, aber es ist, ja, der Zopf, der lenkt, der stört mich. Auch in der Hinsicht eben, nicht nur, wobei, war der nicht sogar schon mal länger?
Ja, ich weiß es nicht, aber also hier ist es mir das erste Mal wirklich negativ aufgefallen. Ich fand das ansonsten eigentlich immer ein ganz cooles Gimmick, weil die den Zopf da immer hochgewickelt hatte quasi und dann nur für diese Peitschenhiebe. Klar, es ist so im Wrestling, wie soll man sagen, Regelwerk ist das natürlich sehr grenzwertig, um es mal so zu sagen, aber wenn man es erlaubt, ist es dann eben so. Aber mich hat's wirklich gestört, dass sie ständig damit am Rummachen gewesen ist. Also bei diesem 450 hat sie das Problem gehabt. Bei jeder zweiten Aktion hat sie diesen Zopf wegmachen müssen. Und das hat mich gestört. Und das hat mich auch innerhalb der ganzen Matchpsychologie gestört, dass dieser Zopf halt so eine massive Geschichte gewesen ist. Und auch, dass dann natürlich auch eine Shayna Baszler versucht hat, sie daran festzuhalten. Haare ziehen finde ich ohnehin merkwürdig und nervig. Egal, ob bei Männern oder bei Frauen finde ich das nicht gut. Und das hat für mich sehr, sehr viel vom Matchfluss genommen. Ich finde, dass Bianca Belair eine Wrestlerin ist, die absolut Persönlichkeit mitbringt, eigentlich. Also, wenn man die da rauskommen lässt und die vor allem, ich finde, die hat Charisma und Ausstrahlung.
Ja, aber nicht in der positiven Richtung, finde ich.
Ja, deswegen finde ich, das ist ja das, was ich gemeint habe, dass die beiden hier nicht 100% zusammengepasst haben, weil gegen eine Shayna Baszler brauchst du halt wirklich jemanden, der die Verletzungen und diese Härte verkaufen kann, und mit dem die Leute mitfiebern. Und die Leute waren nicht 100% dem Charakter Bianca Belair. Also so war halt mein Eindruck.
Ja, ich habe eben, die kommt mir so, ich meine, da habe ich jetzt eine Kairi Sane wieder hinzustellen, das wäre zu viel gewesen. Aber ich habe ja diese, und das ganze Geschichte mit der Io Shirai und, wie heißt sie, Dakota Kay, das ist ja jetzt durch die Verletzung von ihr wohl ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Aber die gibt, ja, da war kein, der Gegenpart. Ich brauche halt einfach jemand, es kann ja auch ein Badass sein, der mit der Shayna im Ring steht, aber es muss halt jemand sein, hinter dem ich mehr stehen kann. Und das hat mir bei der, das fehlt mir bei der komplett. Und halt ja. eben auch, ja, Wirkung, auch was er macht, es war alles, ach, ich weiß nicht. Was mich auch eben gestört hat, ist, dass mir im Verhältnis eine Shayna zu schwach rüberkam. Sie braucht einen Rev-Bump, sie braucht wieder ihre Lakaien. Das ist mir, das stört mich ein bisschen, dass so jemand, der so als dominante Kraft aufgebaut ist, aber doch so jetzt plötzlich so zuverlässig in Anführungszeichen Hilfe ihrer Schar, ihrer, ja, eben der Helfer braucht. Und und der Rev, also Rev-Bump in NXT möchte ich eigentlich gar nicht sehen. Das ist so ausgelutschtes, altes Gedöns. Und das war an der Stelle einfach, habe ich mir gedacht, oh Gott, wie doof. Vor allem, weil man natürlich weiß, was nach dem Rev-Bump passiert. Eigentlich hätte es jetzt verloren, wenn der Rev es mitbekommen hätte. Also es war nicht gut. Und dass dann die Horsewomen, Nachwuchs-Horsewomen rauskommen und ein bisschen stören.
Die haben ja auch nur aufs Maul bekommen, muss ich auch mal dazu sagen. Die haben ja nicht eine, also die, klar haben sie abgelenkt oder so, aber sie haben ja nicht eine effektive Aktion durchgebracht, sondern sind eigentlich nur abgefertigt worden.
Genau, bei der Kairi haben sie wenigstens wirklich Wirkung gezeigt bei Evolution damals. Das hat mir, vor allem, weil das ja auch noch eingespielt wurde im Vorbericht, also vor dem Match, dass man ja genau den Kontrast gesehen hat, wo sie wirken und wo nicht, so ungefähr. Also es war alles Lalli. Also es war kein toller. Ich finde es korrekt, dass Shayna Baszler den Titel behält. Ist auf jeden Fall. Ich meine, so Aufgabegriff, da bin ich eh nicht so der Fan von, aber gut, das lasse ich mal auch verkaufen, das war okay. Wobei, ich weiß immer noch, was EST heißt, das habe ich immer noch nicht begriffen.
Ich habe es auch noch nicht gefunden, weil, ehrlich gesagt. Heißt EST ist doch seit irgendwas, oder ist das nicht so seit, also gibt es doch so Klamotten seit, ja genau, ja, sowas
ich glaub, in der Richtung. Weiß ich nicht, also es
dass sie quasi der Marker ist innerhalb der Zeitlinie von NXT so in der Richtung.
Also sie haben es auf jeden Fall nie. Eigentlich ist es dafür, dass ja ein Mauro Ranallo alles immer 15 Mal sagt. Also ohne. Also aber das hat er nicht erklärt auf jeden Fall. Na also das Match war. Also jetzt ich hoffe, dass sie jetzt zum nächsten Takeover nicht irgendwie auf Rückmatch gehen, weil sie ja eigentlich gewonnen hätte. Aber ich befürchte, es wird so enden. Ich hätte gern jemand anders, der mich auch interessiert.
Ja, also der Kampf hier, ich muss sagen, dieser Kampf hat tatsächlich für mich noch ein bisschen weniger funktioniert als Riddle gegen Ono, muss ich leider sagen. Also irgendwie hat mich da sehr, sehr vieles dran irritiert. Das Armwork, was es hier wieder gegeben hat, ist auch relativ schnell dann zum Fenster rausgeschmissen worden hinterher. Das wurde dann nicht richtig verkauft. Diese Sache mit dem Zopf hat mich gestört, der Ref-Bump hat mich gestört. Das war alles ein bisschen viel. Ich glaube, dass die beiden ein besseres Match miteinander machen können, aber dass es in diesem Kampf einfach zu viele Störfaktoren gab, als dass da wirklich ein guter Matchfluss aufgekommen ist. Man wollte irgendwas Besonderes machen, hat dann am Ende nicht funktioniert. Man muss natürlich sagen, man hat natürlich dann Bianca in der Niederlage noch versucht, stark aussehen zu lassen, eben dadurch, dass sie die beiden Horsewomen da abgefertigt hatten, dass sie auch erst in der zweiten Submission, also in dem zweiten Sleeper-Hold von Shayna da wirklich dann auch eingeschlafen ist und wo das Match abgebrochen worden ist. Ich glaube, die beiden können gute Matches gegeneinander haben, aber das hier war nix. So, von der Grundlage her einfach. Und das war ein bisschen schade. Ich habe mir da mehr von versprochen, aber das hat für mich nicht gezündet. Und das war das, dass ich auch so jetzt, auch da, ne, es ist Meckern auf hohem Niveau. Das war keine absolute Katastrophe, aber es ist eben innerhalb dieses NXT-Gefüges, auch wo wir von den Frauen auch schon so grandiose Matches gesehen haben, war das hier wirklich eines der Schwächeren, muss ich ganz einfach so sagen.
Ich finde, ne? Es ist natürlich auch, wenn man sich jetzt mal überlegt, wir haben ja im Vorgespräch kurz, weil der Rumble sieht ja richtig, richtig gut aus. Und auch da haben wir, wie viel? Zwei Frauenmatches, zwei richtige. Und dann natürlich, die können eigentlich fast nicht schlechter sein als das. Die müssen eigentlich beide viel besser sein. Das ist eigentlich faszinierend. Wenn man mal überlegt, im einen steht die eine im Ring, die das gerade mal ein Jahr jetzt macht. Und im, aber trotzdem, Also es ist schon hart, dass man beim Takeover sagen kann, dass da wird von einer Kategorie das schlechteste Match des Wochenendes gewesen sein, wahrscheinlich.
Ja.
Das ist irgendwie schon frappierend. Wobei bei den Männern kann man es auch fast sagen. Also schlechter wie Ono gegen Riddle kann ich mir auch fast nichts vorstellen, was heute Nacht noch passiert.
Ja, also das, man merkt es auch schon. Also es ist kein unumstrittenes Takeover, was wir hier gesehen haben. Das war alles, also das war über weite Strecken eine kurzweilige Unterhaltung, aber eben auch mit ein paar leichten Ausschlägen nach unten. Und das ist ja dann auch unsere Chronistenpflicht, das auch so hier kundzutun. Und eure Meinung da draußen geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, so wie ich das mitkriege. Klar gibt es einige, die sagen, finden wir alles mega, aber da waren auch einige dabei, die jetzt gesagt haben, so ja, da sind ein paar Matches abgefallen, was ich leider absolut so unterschreiben muss. Und hier waren tatsächlich von fünf Matches waren zwei, haben den Standard nicht gehalten. So sage ich es einfach mal so.
Das kann man guten Gewissens so sagen. Ich glaube, das ist nicht gelogen.
Aber es ist halt meckern auf hohem Niveau natürlich auch, weil auch da, das war jetzt kein Botch-Festival oder sonst irgendwas, aber es hat eben einfach dieses extrem hohe Niveau, was NXT über die letzten vielen Jahre gesetzt hat, einfach nicht mehr gehalten. Muss man auch immer ganz, ganz klar so sagen. Und damit kommen wir dann auch zum Main Event. Es gab dann nochmal eine Einblendung vom Velveteen Dream, aber dann kamen wir endlich zum Main Event. NXT Championship Match zwischen Tommaso Ciampa und Aleister Black. Eine knappe halbe Stunde ging das Ding hier. Immer sagen, ich finde Tommaso Ciampa allein schon beim Entrance immer richtig geil, wie er sein Belt festhält, wie er Goldie da festhält. Der verkörpert für mich einfach den Sneaky Heel perfekt und ich fand auch jetzt hier innerhalb des Matches, auch wenn ich den Kampf nicht so herausragend fand, wie andere Titelverteidigungen, die er gehabt hat, fand ich das in seiner Gänze trotzdem einen guten Main-Event, wenn es auch nicht an das Match zwischen Gargano und Ricochet rangereicht hat. Wie war hier dein Eindruck?
Ich glaube, ich war zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen ausgepowert.
Okay.
Also ich habe es tatsächlich nicht live geschaut, sondern auch jetzt am Vormittag, aber die zwei richtig tollen Matches vorher, also das Tag-Match und das Nordamerika-Titel-Match, die waren einfach so gut, dass das hier nicht hinreicht. Und irgendwie, mir hat irgendwas gefehlt ein bisschen. Ich glaube, mein Problem war auch ein bisschen, dass ich diese, oh Gott, sein Bein ist verletzt, das laugt mich aus inzwischen. Das passiert einfach so häufig, irgendwie auch naheliegend, aber da ging's, das war mir ein bisschen zu sehr im Fokus und da hat mir dann ein bisschen, ich weiß nicht, das hat mich ein bisschen rausgenommen. Das hat einfach nicht so super funktioniert. Vor allem war es ja auch wieder so mittendrin so irgendwie. Klar hat ihn das behindert, aber dann doch zwei, drei Moves kann er. Und dann beim dritten Mal tut es ihm plötzlich wieder weh, gerade die Schlusssequenz. Ich weiß nicht. Irgendwo hat es mal ein bisschen. Also es war gut. Es war trotzdem gut und alles. Und ich meine, die haben halt beide eine Ausstrahlung. Ich meine, ein Jumper ist ein Charisma. Gigant und dann Aleister Black hat auch, aber nicht so sehr wie ein Ciampa für mich, also für mich jetzt.
Mhm.
Ich finde auch ein bisschen diese Humanisierung von Black nimmt ihm ein bisschen weg. Ich meine, ich will keinen zweiten Undertaker haben, um Gottes Willen, bloß nicht. aber je mehr man ihn reden lässt, desto normaler wird er.
Mhm.
Und, also ich meine, der kann natürlich perfekt Englisch, hört man ja. Das hilft natürlich. Aber er kommt mal ein bisschen zu, ich weiß nicht, das hat ein bisschen dem Charakter genommen. Ich tue mir schwer, das vernünftig gerne zu formulieren. Und einem Ciampa, je mehr der redet, desto stärker wirkt er. Irgendwo.
Ja.
Der hat halt einfach eine ganz andere Art. Also das ist halt ein bisschen, ich weiß nicht, die funktionieren halt. Die Perfektion von Ciampa gegen Gargano kriegen die halt nicht zusammen. Auch gegeneinander. Die funktionieren mit und gegeneinander einfach irgendwie perfekt. Und da ist ein Aleister Black, ist ein bisschen das dritte Rad am Wagen in der Beziehung gefühlt. Und eben das, was mich auch sehr, sehr gestört hat, ich glaube, das war ein Fehler, oder? Wo der Referee bei dem Black Mass zwischendurch läuft. Das habe ich nicht begriffen. Was war das?
Ich glaube, da hat Ciampa hat den Ref damit reingezogen, so wie ich das gesehen
habe. Also, ja gut, ich habe es nicht so ganz erkannt. Ich habe nur gedacht, warum geht der Ref da jetzt durch?
Das ist mir übrigens ganz, ganz kurz, das ist mir in diesem Match auch aufgefallen, da ist die Kamera war manchmal ein bisschen out of position, um es einfach mal so zu sagen. Also auch bei dem, also da ist mir es auch aufgefallen, aber ich habe diese Bewegung von Ciampa habe ich noch so gerade erkannt. Es gab aber auch so zwischendurch mal so ein, zwei Schnitte, wo man das Gefühl gehabt hat, so, dass ein Kameramann falsch steht. Und ich finde auch, dass diese finale Sequenz, also wirklich, wo dann nochmal ein Aleister Black die Black Mass zeigen wollte und quasi den Kick abgebrochen hat, da sah das in der Perspektive ganz merkwürdig für mich aus. Also als ob er A, viel zu weit weg gewesen wäre ohnehin und B, hat es irgendwie nicht gepasst für mich. Und das hat es dann auch so ein bisschen runtergezogen, das Ende, auch da wieder für mich, weil ich fand, dass das nicht richtig eingefangen gewesen ist. Das ist natürlich auch wieder Meckern auf hohem WWE- beziehungsweise NXT-Niveau, aber das hast du ja dann scheinbar auch so ähnlich, oder?
Ja, also mich hat hier da mehr gestört, dass er jetzt den ersten Black Mass haut er ihm drauf und beim zweiten fällt ihm auf, dass es jetzt Bein jetzt tut ihm weh. Also es hat mir ein bisschen, das war halt nicht, ein bisschen zu abrupt, dass jetzt plötzlich, dass die Aktion nicht mehr geht, die er machen muss, beim zweiten Mal. Also das fand ich halt ein bisschen, merkwürdig.
Aber
also,
ich muss aber sagen, dass man, wie ich finde, diese Beingeschichte auch teilweise echt gut eingesetzt hat. Also am Anfang habe ich gedacht so, ist das eine echte Verletzung, muss ich dazu sagen. Also ich habe wirklich am Anfang geglaubt so, oh, vielleicht ist es ja wirklich eine echte Verletzung. Und dann, als es dann wirklich darauf hinauslief, dass dann Ciampa das Bein bearbeitet hat und ihn da auch auf das Kommentatorenpult geworfen hat und so weiter und so fort, da hat man dann schon gesehen so, ah ja, okay, da geht der Weg entlang.
Echt? Ja, also das war doch, wie er aus dem Ring gehüpft ist. Und wo dann der Kordat sagt, er hat sein Knie getweakt. Ja, und ich habe das nicht gesehen. Ich habe das nicht wahrgenommen, dass er irgendwas gemacht hat, was wie eine Verletzung aussah. Und nachdem sie es dann dreimal wiederholt haben und bis er dann endlich mal wirklich Aua geschrien hat quasi, weil ihm der Ciampa nochmal drauf geschrien hat, habe ich mir gedacht, das hat für mich so versirrt gewirkt, dass man darauf hinweist, da könnte was sein, da könnte was sein, da könnte was sein. Und dann war da was. Es war mir, also ich habe, um es doof zu sagen, wenn sich jemand das Knie kaputt macht, dann schaut es aus wie bei Tegan Nox.
Naja, ja, nee.
Nicht ganz, aber
es gibt auch verschiedene Unterstufen.
Schon, aber er hat zu direkt, zu flüssig weitergemacht, um dass es für mich dass ich den Eindruck gehabt hätte, da war jetzt was, bevor eben dann die nächste Aktion kam, wo sie es dann quasi glasklar gemacht haben, dass er jetzt hier was am Bein zu haben hat. Punkt. So ungefähr. Also das war, ich fand das ein bisschen auffällig, dass wer auch immer es war, Nigel wahrscheinlich, das so drauf hingewiesen hat, der hat sich da jetzt vielleicht was getan, weil ich es einfach nicht gesehen hatte.
Mhm. Ja, aber wie gesagt, ich habe das gesehen tatsächlich, also mir ist das aufgefallen, vielleicht habe ich da, weiß nicht, vielleicht genauer hingeguckt oder so. Ich fand aber auch, ja klar, es war ein bisschen versteckt, aber als dann, wie gesagt, diese Geschichte weitergelaufen ist, dann finde ich, hat man das auch ganz gut eingesetzt. Was ich zum Beispiel eine ganz coole Idee fand, es gab ja diese Wassergeschichte da draußen und wo dann Aleister Black quasi auf dieser Wasserpfütze ausrutscht und dadurch eine Sekunde verliert und er zurück in den Ring kommt und ein Ciampa nutzt diese Sekunde der Unachtsamkeit sofort auf, um dann Fairy Tail Ending zu zeigen. Das fand ich mal eine coole Idee, weil das hatte ich vorher noch nicht gesehen. So insgesamt finde ich, war das eine gute Konfrontation der beiden. Nicht perfekt, weil ich finde auch, wie du gesagt hast, also da mit dem Verkaufen der Knieverletzung ist eben bei Leuten, die einen Finishing-Move haben, der auf dem Knie basiert, ist immer ein bisschen schwierig. Das Ende ist für mich ein bisschen schwach eingefangen worden. Insofern hat das so ein bisschen drunter gelitten, aber ich fand trotzdem, dass der Kampf so in seiner Gänze spannend gewesen ist. Hätte für mich auch einen Tacken kürzer sein können, aber am Ende vom Tag war es dann doch so, dass ich mich da gut unterhalten gefühlt habe und dass mich die beiden dann doch irgendwie abgeholt haben. Also, wie würdest du hier das Resümee zu diesem Kampf ziehen?
Ich fand, er war gut, aber er war kein, wie soll ich sagen, nicht Main-Event-Kaliber, wie ich es von einem Takeover erwarte. Also hätten sie den getauscht mit dem Nordamerika-Titel, dann hätte ich gesagt, wäre es vom Niveau her, hätte es gepasst, aber ist natürlich Quatsch, wenn der Haupttitel zuerst verteidigt wird, ist mir auch klar. Hat mir halt auch gefehlt, so der Glaube, dass der Titel überhaupt wechseln kann, weil das storymäßig keinen Sinn ergeben hätte, gefühlt. Mhm. Und ich habe immer irgendwo drauf gewartet, ob nicht Gargano irgendwo eine Rolle spielen wird.
Genau das, ja. Da war bei mir auch die Spannung da und ich habe auch wirklich drauf gewartet eigentlich, dass da irgendwas passiert. Und das kam mir dann erst, als der Kampf dann wirklich vorbei gewesen ist. Ja, und
aber auch nur sehr, sehr, sehr zaghaft quasi im eigentlichen Takeover. Also es kam ja, da kam das Copyright-Zeichen und dann kommt Gargano raus und dann posen sie bloß. Also weder richtige Verbrüderung, was jetzt auch nicht sein musste, aber ich hätte halt irgendwie vielleicht, ob wer im Match irgendwas passiert. Muss ja nicht. Es ist schon völlig okay, dass das straight ausgegangen ist. Aber da hätte auch nicht wehgetan, glaube ich.
Ja, ich weiß nicht. Ich finde jetzt diese diese inoffizielle Allianz, um es einfach mal so auszudrücken, weil es gab ja, wie du schon gesagt hast, es gab ja keine Verbrüderung, sondern es gab ja nur dieses nebeneinander posieren und auch, wie gesagt, diese Parallelen. Auch ein Tommaso Ciampa hat hinterher in dem Match gesagt, so, I win. So, und diese Parallelen, dass quasi diese beiden Leute, die vorher so oft den Titel hinterhergelaufen sind und so, und dann immer gescheitert sind und am entscheidenden Punkt dann quasi sich getrennt haben und dass die jetzt da stehen und eigentlich nur, weil sie die Seiten gewechselt haben, dann wirklich die Einzeltitel gewinnen konnten und weil sie jetzt beide diesen bösen Weg gegangen sind, um es mal ganz platt auszudrücken, haben sie diese Titel gewonnen. Das fand ich war schon ein guter Moment, um dieses ganze Ding hier abzuschließen. Also für mich hat das gepasst. Ich glaube, ein Eingriff wäre dann zu sehr mit der Holzhammer-Methode also, gewesen, weißt du?
Ich meine auch, ja, schon, aber halt auch so ein, vielleicht auch nur ein Ablenkungsmanöver, dass er halt da rauskommt und dadurch Aleister Black kurz ablenkt, so ungefähr. Also nicht unbedingt, er haut ihm in seine Fresse, sondern halt einfach, er steht halt da. Oder irgendwie
ja.
Auch so ein quasi subtileres Eingreifen. Muss nicht sein, kommt vielleicht ja auch nochmal. Also wie gesagt, ich habe auch gar nichts dagegen, wenn Matches mal fair ausgehen. Beim Frauenmatch war ja genau das Gegenteil von was es braucht. Also überflüssig, das Eingreifen, war doof. Aber ja, also mich hat es nicht richtig ganz abholen können. Aber es war auf hohem Niveau nicht ganz das, was ich gerne ja. hätte sehen wollen. Aber es war trotzdem gut. Also das kann man um keines Willens sagen, nicht anschauen, weil schlecht. Nein, es war echt gut, aber es war halt nicht so fantastisch, wie es in diesem Takeover schon zwei andere Matches gab, sage ich jetzt mal.
Es ist auch so ein bisschen absurd. Ich glaube, wir sind auch schon inzwischen ganz schön verwöhnt von den NXT-Dingern. Ne?
Natürlich,
also dann. Ja. So, da hat sich das NXT-Roster so ein bisschen die Grube gegraben irgendwie. Also das war insgesamt, um mal hier so das Event-Fazit so ein bisschen einzuleiten. Also für mich war das ein unterhaltsames, ein kurzweiliges Takeover. Also ich hatte jetzt zu keinem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, so boah, das zieht sich jetzt aber massiv. War ja auch mit 2,5 Stunden jetzt nicht so ewig lang, muss ich dazu sagen. Aber ich sag's jetzt mal ganz knallhart, das war jetzt auch nicht eines der besten Takeover. Also für mich rangiert das eher so im unteren Mittelfeld bis Mittelfeld der bisherigen Takeover-Events. Wo sortierst du diese Veranstaltung ein?
Dem würde ich konform gehen. Ich wüsste jetzt, wenn ich ganz fies wäre, ich wüsste kein Schlechtes, was ich bisher gesehen habe. Was halt dran liegt, dass das einfach zwei Matches drin waren, die man nicht braucht. Eins war, ich fand jetzt Ono und Riddle schlechteste. Das war wirklich völlig überflüssig. Das hat mir gar nichts gegeben. Das hat den ganzen Event runtergezogen. Und das Frauenmatch war halt nicht gut genug, dass ich sehen möchte nochmal. Das hat, also, wir haben zwei Supermatches, ein richtig gutes, wo halt ein bisschen der Geschmack mit nahe spielt in meinem Fall und die anderen zwei waren nicht so. Also, die Trefferquote ist frappierend gering, in Anführungszeichen, für ein Takeover. Und ich könnte jetzt kein anderes sagen, wo es mir auch schon mal so ging die letzten paar Jahre. Aber, die letzten zwei, sag ich jetzt mal. So gesehen, ja, es ist im unteren Bereich, aber was natürlich immer noch gut ist, bis sehr gut. Also auf jeden Fall anschauwürdig, weil halt eben auch sich eben durch die nicht so lange Laufzeit die schlechteren Elemente ja auch in Grenzen halten, logischerweise. Also es hat man hier zwei Matches kombiniert, 25 Minuten, die einem vielleicht nicht gefallen. Das kann einem Main Roster, kann man, wenn man Pech hat, gibt's mal 25 Minuten, die überhaupt gut waren in 3 Stunden. Also, es ist ja auch schon passiert, aber, ja, also jetzt zum Glück die letzten paar Shows ja nicht und morgen wird's ja, alleine durch die Rumbles kann's ja gar nicht schlecht werden, eigentlich.
Eigentlich.
Ja, gut, da bis auf die große Überraschung am Schluss, die dann wieder alle völlig ausflippen lässt, wie scheiße alles ist, aber egal, schauen wir mal. Nee, also, das ist, das war gut. Bis die Spitzen waren, die Highlights waren sehr hoch und die Tiefpunkte waren unverhältnismäßig tief für einen Takeover.
Ja, also das ist wirklich merkwürdig. Also hier gibt es dann auch tatsächlich mal so ein bisschen Grund zu kritisieren und wir müssen dann natürlich auch wieder die Bananenwertung hier rausholen. Ne? 1 bis 8 Bananen. Wo packst du hier die Bananenwertung?
Ich habe mal überlegt, ich müsste mal meine früheren Bananen irgendwann mal aufschreiben, damit ich Referenzen habe. Aber also auf der, ich sortiere jetzt mal in die Takeover-Skala ein, da bin ich jetzt mal. Ich bin jetzt nur großzügig und sag doch noch 5, weil die guten Matches halt so gut waren.
Ja, ich würde 5,5 geben, weil das wie gesagt, die drei Matches, die überzeugt haben, haben dann wirklich überzeugt. Ich fand Matt Riddle gegen Cassius Ohno auch nicht so schlimm. Ich fand, das war eine in sich gut aufgebaute Fehde. Das Match war jetzt eher TV-Match als Pay-Per-View-Match, aber hat mich jetzt nicht wirklich massiv gestört. Ich fand eben das Damen-Match fand ich überhaupt nicht gut, muss ich sagen. Da hat mich sehr, sehr viel gestört innerhalb der Geschichte und innerhalb der Umsetzung. Deswegen war das für mich das schwächste Match des Abends. Und ich weiß, das werden andere anders sehen. Ist aber nun mal mein Eindruck, weil mich die Sache mit dem Zopf echt ein bisschen wahnsinnig gemacht hat. Ja, ansonsten, ich bin wirklich gespannt. Also ich muss sagen, dass tatsächlich hier diesmal der Rumble, also das WWE-Event an dem Wochenende auch wirklich mal die Chancen hat, NXT ein bisschen zu überflügeln oder dass wir da nicht motzen müssen. Also ich bin wirklich sehr gehypt und Ulrich, du warst ja nicht beim Vorschau-Podcast dabei. Wie gehypt bist du denn auf den Rumble?
Ich bin eigentlich ziemlich gehypt. Also liegt aber halt auch einfach daran, dass der Rumble mein Lieblings-Special-Match-Format ist, was die WWE auspacken kann. Ich hoffe, dass auch die Überraschungsgäste nur ein paar interessante Überraschungen dabei sind und nicht nur irgendwelche, oh mein Gott, was soll der Quatsch? Ich habe irgendwie Hornswoggle als Gerücht gelesen, den brauche ich zum Beispiel nicht. Den haben sie in Saudi-Arabien schon gehabt, das reicht. Also mal da gucken. Die normalen Matches, ich bin unvorsichtig und hoffe, dass Brock gegen Finn Balor gut wird. Wäre natürlich fantastisch, wenn es die ganz große Überraschung gäbe, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Es gibt eigentlich nur ein Match, wo ich nicht so optimistisch bin. Das ist das Tag-Match mit Shane McMahon drin. Und der Rest klingt eigentlich alles gut. Also eigentlich müsste alles wirklich flutschen können. Und deswegen bin ich sehr optimistisch. Ich bin mal auch sehr gespannt, ob wieder der Männer-Rumble den Auftakt ist oder der Frauen-Rumble. Weil wenn sie den Frauen-Rumble nicht zuerst fahren, dann finde ich diese ganze Geschichte, Becky verliert und taucht dann im Rumble nochmal auf, halte ich für durchaus denkbar. Wenn natürlich der Rumble zuerst ist, dann ist diese Route natürlich hinfällig.
Ja.
Aber schauen wir mal. Ne? Also ich bin schon sehr, sehr, ja, sehr gespannt. Ich freue mich sehr, also vor allem auf die Rumble-Matches, aber der Rest schon auch. Sechs Stunden ist mir trotzdem wieder ein bisschen zu viel, aber naja, kann man halt nicht ändern.
So ist das dann eben. Ja, ich bin auch gespannt und mach dann jetzt hier am Ende nochmal den Verweis natürlich, liebe Leute, wenn ihr das hier gerne gehört habt, dann könnt ihr uns auch gerne bei.
Du wolltest, wenn ich dich noch unterbrechen darf, auf das Nachspiel von diesem Takeover noch kurz eingehen.
Stimmt, das habe ich fast vergessen. Da gut, dass du mich unterbrichst an dieser Stelle. Genau, es gab ja noch die Konfrontation, also nach dem Event, hätten wir jetzt hier fast vergessen. Es fand ja dann irgendwie bei YouTube und Facebook und WWE.com und überhaupt statt. Nachdem die beiden ja, also Gargano und Ciampa ja dann gefeiert haben, war es ja dann so, dass dann erstmal ein Velveteen Dream reinkam und die beiden konfrontiert hat, dann zog ein Adam Cole nach, dann humpelte ein Aleister Black hinterher und zum Schluss kam auch noch ein Ricochet, sodass wir jetzt zwei Blöcke haben, also einmal die Babyfaces und einmal die Heels. Aus irgendeinem Grund gab es dann diese, ja, Grüppchenteilung. Wie findest du hier die ganze Geschichte? Also dass Adam Cole dabei ist, passt jetzt gerade für mich nicht so ganz.
Ich finde auch, dass der Velveteen Dream, der ist für sich eine eigene Entität. Der ist, der hat keine Assoziation mit den Guten, in Anführungszeichen. Er ist sein eigener Mann. dass das eher so Vier-Parteien-System ist, sage ich jetzt mal. Also Ricochet und Aleister Black, dass die sich so eine Zweckgemeinschaft bilden, das kann ich mir noch einigermaßen vorstellen, obwohl die auch von den Charakteren so unterschiedlich sind. Aber aber ein Velveteen Dream ist sein eigener Chef und Adam Cole ist ein bisschen, ja, was macht er da eigentlich? Müsste nicht mehr Beef, also entweder mit Ricochet haben natürlich oder halt jetzt auch mit den War Raiders. Der fühlt sich ein bisschen neigesetzt, wobei natürlich die Konstellationen sind alle interessant. Adam Cole gegen Gargano, Adam Cole gegen Ciampa, Adam Cole auch gegen Velveteen Dream oder nochmal Rico, ist doch alles gut. Also da kann eigentlich fast nur, wie man die auch zusammenwürfelt, auch Aleister Black, von mir aus auch gerne wieder, aber die kann man wirklich eigentlich beliebig reinwerfen und das müsste was Gutes rauskommen. Aber ja, schauen wir halt mal. Ich glaube, das war halt noch ein Goodie so zum Übergang, damit man und auch eben Velveteen Dream was zu tun hat. Wobei, wenn der natürlich jetzt Worlds Collide gewinnen sollte, dann hat er auch ein Titelmatch. Das wäre auch eine Option, aber schauen wir halt mal.
Ja, also ich bin auch gespannt. Also mal gucken, was jetzt, das ist jetzt, wie du schon gesagt hast, ne, so ein bisschen Übergang, es ist so ein bisschen Cliffhanger natürlich. Irgendwie so 100% hat mich das nicht erreicht, muss ich dazu sagen, auch weil dieser, es wurde ja als Huge Brawl irgendwie beschrieben, es war, hat aber für mich eher so den Anschein gehabt von der Schulhofschubserei, da hat mir so ein bisschen was gefehlt, aber die Leute, die dabei sind, das sind alles Top-Talente und ich kann mir halt vorstellen, dass man da irgendwas in Richtung Sixpack-Challenge oder Leiter-Match oder was auch immer macht und ich bin auch mal gespannt, ob es dann wirklich die Verbrüderung von DIY gibt, um es einfach mal so auszudrücken und insofern ist das alles gut? Also, das kann man so machen und jetzt werden wir einfach mal sehen, wie das da weitergeht. Ich finde es auch ganz nett, dass man das noch so nachreicht quasi und da so ein bisschen neugierig macht. So, dann mache ich aber jetzt hier den Rausschmeißer. Ihr wisst, Patreon Steady, wenn ihr viel, viel mehr von uns haben wollt, da es ganz aktuell ist, das Gastspiel raus mit Perky, also mit Jonathan von YouTuber Power Wrestling, der spricht mit Shaggy über ganz viele Dinge, über Lucha Underground, über Power Wrestling, über Wrestling im Allgemeinen, über die Doku, die er gemacht hat. Also da gerne mal reinschauen, den kennen garantiert einige von euch. Ansonsten, natürlich, wir haben das Match of the Week natürlich noch am Start gehabt. Da könnt ihr gerne reinschauen. Da besprechen wir den Rumble 2008 mit der Rückkehr von John Cena. Schaut da gerne vorbei und hört da gerne rein. Wir haben eine Hörprobe auch auf unserem YouTube-Kanal. Das machen wir jetzt dann auch ganz aktuell für die kommenden Inhalte eben auch, damit ihr da auch richtig mal reinhören könnt, ob es euch interessiert oder ob es euch nicht interessiert und worüber wir da überhaupt reden, das ist ja auch mal ganz gut. Und in dem Sinne geht es dann ja auch schon jetzt in den kommenden Tagen weiter mit dem Rückblick auf den Rumble. Also hier ist momentan sehr viel bei uns los. Ich hoffe, ihr hört da gerne zu und ihr schaut da gerne rein. Ich sag Dankeschön, Ulrich, dass du mal wieder dabei gewesen bist.
Immer gerne.
Ja, und dann geht's dann auch schon nächste Woche weiter mit der Review zum Rumble. Ich wünsche euch allen, die das vielleicht hier noch vorher hören, ganz viel Spaß dabei und alle, die dann vielleicht später einschalten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Rumble und bei NXT TakeOver. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.